Wer sich mit den Briefen des Paulus beschäftigt, entdeckt eine überwältigende Sicht von Gottes Heilsplan und Gnade. Gleichzeitig erleben viele Christen, dass ihre alltägliche Lebensführung, ihr Reden und Handeln, nicht mit dieser hohen Sicht Schritt hält. Der Jakobusbrief setzt genau hier an, er warnt vor einer Spiritualität, die die großen Linien von Gottes Plan sieht, aber im täglichen Leben nachlässig wird, und er ergänzt umgekehrt eine fromme Praxis, der Blick für Gottes neutestamentliche Ökonomie fehlt. Gottes Ökonomie und praktische Vollkommenheit gehören zusammen. Paulus entfaltet in seinen Briefen die weite Landschaft von Gottes Ökonomie, Gott fasst in Christus Himmel und Erde zusammen, schafft in ihm eine neue Schöpfung und baut durch das Evangelium und die Gemeinde ein Haus für sich selbst. Jakobus setzt nicht an einem anderen Evangelium an, sondern stellt sich gleichsam neben diese große Tür der Offenbarung und öffnet eine Seitentür. Er lässt uns aus der Höhe der Ratschlüsse Gottes in die Werkstatt des Alltags hinabsteigen. Dort, in Gesprächen am Küchentisch, in Spannungen in der Gemeinde, im Umgang mit Geld, Worten und Schwachen, soll das, was wir über Gnade, Kreuz und Leib Christi bekennen, eine erkennbare Form annehmen. So scharf wie nüchtern erinnert Jakobus daran, dass eine klare Sicht auf Gottes Plan keine automatische Garantie für gereiftes Verhalten ist. Man kann die Terminologie der neutestamentlichen Ökonomie beherrschen und doch im Zorn, in Parteilichkeit oder Unbarmherzigkeit stolpern. Darum heißt es in 1 Timotheus 4:7, die unheiligen und altweiberhaften Mythen dagegen weise ab und übe dich zur göttlichen Lebensweise. Die Lehre steht, aber der Mensch muss in ihr geformt werden. Ein auffallendes Merkmal des Jakobusbriefes ist, dass er zeigt, dass wir in Gottes Ökonomie sehr stark sein können und dennoch in unserem persönlichen, täglichen Leben, in unserem christlichen Verhalten nicht vollkommen und ganz sind. Viele von uns können bezeugen, dass wir die Vision von Gottes Ökonomie gesehen haben und dass wir ganz und gar für diese Vision stehen. Trotzdem müssen wir weiterhin auf unser Verhalten in unserem täglichen Leben achten. Umgekehrt kann jemand in äußerer Frömmigkeit und sittlicher Strenge leben und trotzdem kaum erfassen, dass Gott nicht nur moralische Ordnung, sondern den Ausdruck seines Sohnes in einer neuen Menschheit sucht. Ohne die Vision von Gottes Ökonomie verengt sich der Glaube leicht auf Regeln, Traditionen und fromme Einzelanstrengung. Jakobus korrigiert beide Einseitigkeiten, er ruft die starken Verkündiger und Visionsträger zurück in die Geduld des Alltagsgehorsams und entlarvt zugleich eine Frömmigkeit, die zwar sorgfältig ist, aber den Strom von Gnade und Wahrheit, der in Christus erschienen ist, nicht wahrnimmt. So wird christliche Vollkommenheit erkennbar als ausgewogene Reife, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Es geht nicht um makellose Fehlerlosigkeit, sondern um ein Herz, das von Gottes großem Vorsatz ergriffen ist und sich gerade deshalb nicht zu schade ist für die kleinen, unscheinbaren Wege des Gehorsams. In dieser Spannung von hoher Berufung und niedrigen Wegen wächst ein stiller Mut, Gottes Plan ist groß genug, unsere Unreife zu tragen, und zugleich konkret genug, unseren Alltag zu verwandeln. Die unheiligen und altweiberhaften Mythen dagegen weise ab und übe dich zur göttlichen Lebensweise. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn Gottes Ökonomie und praktische Vollkommenheit zusammengehören, dann darf weder das eine das andere verschatten. Der Blick auf den ewigen Vorsatz Gottes bewahrt vor Engherzigkeit, vor einem Glauben, der sich nur um das eigene Gelingen dreht. Die Aufmerksamkeit für das konkrete Verhalten hält davor zurück, den Himmel zu beschwören und die Erde zu vernachlässigen. Es ist ein Trost, dass Jakobus mit dieser Spannung rechnet. Gott rechnet nicht mit fertigen Helden, sondern mit Menschen, die lernen. Je tiefer die Vision, desto einfacher dürfen die Schritte werden, ein klärendes Wort statt verletzender Rede, eine stille Treue statt großer Geste, ein barmherziger Blick statt schneller Verurteilung. In solchen unspektakulären Entscheidungen zeigt sich, dass Gottes großer Plan nicht nur in den Lehrsätzen unserer Gemeinden leuchtet, sondern durch unser Leben hindurch scheint. Versuchung erkennen und durch das göttliche Leben widerstehen. Jakobus zeichnet eine feine, aber entscheidende Linie zwischen Prüfungen und Versuchungen. Prüfungen kommen von außen, Druck, Verlust, Unverständnis, Krankheit, Gegenwind für den Glauben. Sie sind nicht gegen uns gerichtet, sondern dienen dazu, die Echtheit unseres Vertrauens zu erproben und zu vertiefen. Darum kann er sagen, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Gemeint ist keine masochistische Freude an Leid, sondern das stille Wissen, Gott hat diese Situation zugelassen und wird sie benutzen, um den Glauben zu reinigen wie Gold im Feuer. Versuchungen hingegen entspringen dem Zusammenspiel von äußerem Anlass und innerem Begehren. Ein Angebot, eine Bemerkung, ein Blick, eine Gelegenheit trifft auf verborgene Lust, und in dieser Berührung entsteht eine Zugkraft, die von der Gemeinschaft mit Gott wegzieht. Deshalb heißt es, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Die Verantwortung wird nüchtern benannt, nicht Gott ist die Quelle des Bösen, sondern eine Lust, die in uns Gestalt gewonnen hat. In den Versen 13 bis 18 geht es zuerst darum, der Versuchung zu widerstehen, und dann darum, dass Gott uns durch Wiedergeburt hervorbringt. Gott hat uns zu einer neuen Geburt geführt. Durch jede Art von Geburt wird Leben mitgeteilt. Als Gott uns wiedergeboren und uns eine göttliche Geburt geschenkt hat, wurde uns das göttliche Leben mitgeteilt. In diesen Versen wird angedeutet, dass wir der Versuchung durch das göttliche Leben widerstehen, das wir in unserer göttlichen Geburt empfangen haben. Gerade in dieser Unterscheidung wird Gottes Heiligkeit deutlich. Jakobus erklärt unmissverständlich, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Gott ist Licht, kein Schatten, keine Schwankung in ihm. Er lockt nicht ins Dunkel, um uns zu Fall zu bringen, sondern stellt ans Licht, was in uns verborgen ist. Dass uns Versuchungen überfallen, macht daher nicht zuerst unsere Umwelt verdächtig, sondern legt frei, wie stark bestimmte Begierden in uns verankert sind. Allein Erkenntnis genügt hier nicht. Man kann die Mechanik von Versuchung richtig analysieren und trotzdem innerlich kaum Widerstandskraft haben. An diesem Punkt setzt Gottes tiefere Antwort an, er beschränkt sich nicht auf Warnungen, sondern teilt sein eigenes Leben mit. Jesus sagt zu Nikodemus, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Die Wiedergeburt schenkt nicht nur Vergebung, sondern eine neue innere Quelle, aus der ein anderes Wollen und Können erwächst. Jakobus verbindet darum das Thema Versuchung eng mit der Rede von der neuen Geburt. Er erinnert daran, dass Gott uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit geboren hat, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. In dieser neuen Geburt hat Gott uns mehr geschenkt als eine zweite Chance, er hat uns am Leben seines Sohnes Anteil gegeben. Da ihr nicht aus verderblichem Samen wiedergeboren worden seid, sondern aus unverderblichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Dieses göttliche Leben in uns ist keine abstrakte Idee, sondern eine reale Kraft, die der Begierde widersprechen kann. Wo früher Begehrlichkeit alternativlos wirkte, ist nun ein Gegenwille vorhanden, die zarte, aber beharrliche Neigung des neuen Menschen zur Reinheit, zur Wahrheit, zur Liebe. Jakobus spricht vom eingepflanzten Wort, das unsere Seelen zu erretten vermag, nicht nur einmalig am Beginn des Glaubens, sondern immer wieder, mitten in den konkreten Anfechtungen. Indem dieses Wort in uns Raum gewinnt, lernt das neue Leben, die alten Begehrlichkeiten zu entlarven und ihnen die Nahrung zu entziehen. So wird Widerstand gegen Versuchung nicht zu einer heroischen Selbstleistung, sondern zu einem Miteinander von göttlicher Initiative und menschlichem Antworten. Gott hat den ersten Schritt getan, indem er uns durch den Geist neugeboren und sein Wort in unser Inneres eingepflanzt hat. Auf dieser Grundlage entsteht eine neue Beweglichkeit, man muss nicht mehr jedem inneren Impuls folgen, sondern kann ihn prüfen am Licht dessen, was Gott gesprochen hat. Selbst dort, wo die Anziehung der Versuchung zunächst stärker scheint als jedes bessere Wissen, bleibt die Hoffnung bestehen, das göttliche Leben in uns ist nicht schwächer als die Begierde, sondern von anderer Qualität. Es trägt die Handschrift des Gekreuzigten und Auferstandenen, der selbst den Versucher überwunden hat. In dieser Gewissheit verliert Versuchung ihren absoluten Schrecken, sie bleibt gefährlich, aber sie ist nicht mehr unausweichlich. An der Stelle, an der wir früher nur Scham kannten, kann nun eine stille Zuversicht wachsen, Gott hat in mir etwas angezündet, das stärker ist als das, was mich nach unten zieht. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Wenn Versuchung als Zusammenklang von äußerem Anlass und innerer Lust verstanden wird, wird der Blick frei für die eigentliche Baustelle, das Herz. Gott verharmlost weder die Macht der Begierde noch beschämt er den, der ringt. Stattdessen schenkt er das, was aus eigener Anstrengung niemals entstehen könnte, ein neues Leben, das andere Neigungen in sich trägt. Daraus wächst eine nüchterne Hoffnung, die Schwachstellen verschwinden nicht über Nacht, aber sie sind nicht mehr das letzte Wort über uns. In jeder Versuchung liegt nun die Möglichkeit, dass das eingepflanzte Wort erneut zur Sprache kommt, dass der neue Mensch aufsteht und die alte Lust nicht mehr als Herrn anerkennt. Jeder kleine Sieg, jede abgewendete Blickrichtung, jedes nicht gesprochene verletzende Wort wird so zu einem leisen Zeugnis, Gottes göttliches Leben in uns ist wirklich. Gerade wer seine Anfälligkeit kennt, darf deshalb ermutigt sein, der Gott, der zur Wiedergeburt fähig ist, bleibt auch in den Versuchungen des Alltags derselbe starke und treue Vater. Von Gott geboren, Erstlingsfrucht einer neuen Schöpfung. Jakobus lenkt den Blick von der Dringlichkeit der Versuchungen auf die Würde der Berufung. Er nennt Gott den Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines Wechsels Schatten. Die Himmelskörper ziehen ihre Bahnen, gehen auf und unter, ihre Helligkeit wird von Wolken verschleiert, doch der, der sie geschaffen hat, bleibt unveränderlich treu. Aus dieser verlässlichen Quelle stammt unsere neue Geburt. Jakobus fasst es schlicht zusammen, Gott hat uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Das Wort Gottes ist damit nicht nur Mitteilung, sondern Samen, es trägt das Leben dessen in sich, der spricht. So wie in 1. Mose dem gesprochenen Wort die Entstehung einer neuen Wirklichkeit folgt, so bringt das Evangelium in denen, die es im Glauben aufnehmen, einen neuen Anfang hervor, unsichtbar, aber real, getragen von Gottes Willen, nicht von menschlicher Stimmung. Wenn wir der in uns wohnenden Lust widerstehen wollen, brauchen wir ein anderes Leben, das Leben Gottes. Dieses Bild der Erstlingsfrucht knüpft an die Opferpraxis des Alten Bundes an, die ersten Gaben der Ernte wurden Gott gebracht als Zeichen, dass die ganze Ernte ihm gehört. Dass Jakobus die Gläubigen so nennt, ist eine stille, aber tiefgehende Zusage. Wer in Christus neugeboren ist, steht gleichsam als Vorbotin der kommenden Schöpfung auf dem Feld der alten Welt. In der Offenbarung sieht Johannes schließlich, wovon dieses Bild spricht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht. Was dort vollendet erscheinen wird, ist in den von Gott Geborenen schon jetzt keimhaft vorhanden. Die neue Schöpfung beginnt nicht erst am Ende der Zeiten, sie hat bereits im Inneren eines jeden begonnen, der aus dem Geist geboren wurde. Dieses Bewusstsein verändert den Blick auf den Alltag grundlegend. Wer sich als Erstlingsfrucht von Gottes neuen Geschöpfen versteht, muss sich nicht mehr durch die Maßstäbe der Gegenwart definieren lassen. Erfolg, Anerkennung, Sicherheit verlieren ihre absolute Macht, weil deutlich wird, die eigentliche Heimat liegt in Gottes kommender Welt, und genau diese Welt beginnt bereits, unser Verhalten zu prägen. Jakobus bringt es in einem überraschend konkreten Satz auf den Punkt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Aus der neuen Geburt wächst eine neue Zuwendung zu den Schwachen und eine neue Distanz zu den verführerischen Gefügen der Welt. Es ist derselbe Gott, der uns neugeboren und uns in die Nähe der Leidenden gestellt hat. Sein Licht macht nicht nur die Zukunft hell, sondern fällt auf die unscheinbaren Wege der Barmherzigkeit, die er jetzt schon mit uns gehen will. So wird praktische christliche Vollkommenheit zur geerdeten Form dessen, was Gott in Ewigkeit vorhat. Wo das eingepflanzte Wort Raum gewinnt, beginnt der Mensch leise anders zu sprechen, zu reagieren, zu entscheiden. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil das innere Gefüge sich ändert, eine neue Schwerkraft zieht in Richtung Gottes, in Richtung des Lichts. Das kann sehr unspektakulär aussehen, ein bewusstes Schweigen statt verletzender Worte, eine offene Hand statt verkrampfter Besitzangst, ein geduldiges Ausharren, wo früher Resignation war. In solchen Gästen blitzt etwas von jener kommenden Stadt auf, deren Licht nicht mehr von Sonne und Mond abhängig ist. Die Rolle als Erstlingsfrucht ist keine Last, sondern ein Vorrecht, Gott hat es gefallen, in uns schon jetzt etwas von dem sichtbar zu machen, was er einmal über Himmel und Erde ausbreiten wird. Wer das erkennt, darf auch in kleinen Fortschritten einen tiefen Trost finden, jedes Stück gereifte Liebe, jede gewonnene Klarheit, jede bewahrte Reinheit sind Signale aus der Zukunft Gottes, die in der Gegenwart ankommen. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Aus der Perspektive der neuen Geburt wird der Alltag zum Feld der Erstlingsfrucht. Das Leben bleibt brüchig, Spannungen und Versuchungen verschwinden nicht, aber sie stehen nun im Licht eines größeren Ganzen. Der Vater der Lichter hält unser Werden in Händen, er ist nicht schwankend, wenn wir schwanken, und er nimmt den kleinen Anfang nicht gering. Gerade wer sich unscheinbar fühlt, darf in Jakobus Wort von der Erstlingsfrucht eine stille Würdigung hören. Gott hat dich als Vorgeschmack seiner neuen Schöpfung gesetzt. Daraus entsteht keine Überheblichkeit, sondern eine tiefe, leise Motivation, in den gewöhnlichen Situationen so zu leben, dass etwas von dieser kommenden Welt durchscheint. Die Schritte bleiben menschlich, die Kraft ist göttlich. Und mitten in der Spannung zwischen dem, was wir schon sind, und dem, was wir noch werden sollen, trägt uns die Gewissheit, der, der begonnen hat, aus uns Erstlingsfrüchte zu machen, wird auch die Ernte vollenden. Treuer Vater, du bist der Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung und kein Schatten des Wechsels ist, und aus deinem Willen und durch dein Wort hast du neues Leben in uns hervorgebracht. Lass das göttliche Leben, das du in uns eingepflanzt hast, stärker sein als jede Versuchung und jede innere Begierde, so dass unser Alltag immer mehr zu einem Spiegel deiner Heiligkeit und Gnade wird. Stärke in uns die Vision deiner ewigen Ökonomie und verbinde sie mit einem nüchternen, liebevollen und reinen Lebenswandel, damit unser ganzes Leben zu einer Erstlingsfrucht deiner neuen Schöpfung wird. Fülle unser Herz mit Hoffnung, dass du dein gutes Werk in uns vollendest und uns durch alle Prüfungen und Versuchungen hindurch in die Reife führst, die dich ehrt. Amen.